Am Anfang, als ich die reichen Hotelgäste gesehen habe und wie sie eingekauft haben, wenn ich sehe, wie viel sie ausgeben, ist das schon krass. Als ich zum ersten Mal in unser 5-Sterne-Restaurant gegangen bin, alleine das viele Besteck auf den Tischen, eine Gabel für die Vorspeise, eine Gabel für die Hauptspeise, eine fürs Dessert, sowas kannte ich ja nicht. Zum Beispiel das Frühstücksbuffet. Das kostet am Tag so viel, wie ich für das Essen im gesamten Monat ausgebe.
Die junge Frau, die uns da gerade von den reichen Hotelgästen erzählt hat, das ist Anaïs, 19 Jahre alt. Wir werden sie heute noch besser kennenlernen. Die Mauritierin hat durch ein soziales Projekt einen Job gefunden. In einem dieser Hotels, wo die Leute so verrückt viel Geld ausgeben. Wir tauchen heute ein in Traumwelten, die mit der Wirklichkeit kollidieren. Paradiesisch schöne Inseln, deren Einwohner aber längst nicht so wohlhabend sind wie die Leute, die kurz einfliegen, um dort zu entspannen. Bärbel Wossack ist am Mikrofon und ich verspreche, es gibt viel zu entdecken. Die erste Musik verbindet gleich mal beide Welten. Jagdish and Creole Connection besteht aus Musikern, die in Marseille leben, aber Wurzeln auf Mauritius haben. Femme Soulée heißt der Song vom Album Exilé, ein Wortspiel, das Exil heißt, aber auch Ex-Ilé, ehemaliger Inselbewohner.
Grand matin, mon levé, me bourrez moi le travail. Si je disais à l'y sonner la roue, si m'aurait tout dans la cour. Grand matin, mon levé, rebourrez-moi le travail. Si je disais à l'y sonner la roue, si m'aurait tout dans la cour. Les temps m'aurait tout dans la cour. Moi, tout mon petit body fait. Tout mon petit body fait avec un poignet, la sang dans la veine. Parole m'a dit à petit là. Côte maman finale. Maman finale la boutique, la boutique, si nous avons des gardes. Pour piximer la boutique, moi t'en dis qu'il t'est racinois. Fais dis qu'il t'est racinois avec sauver la raque dans la main. Parole m'a dit à Rosita, un joli femme pour ma toi. Un joli femme pour ma toi, deux années finies dans la boutique. Prends la collée à prendre moi. Prends la collée à prendre moi. Prends la collée à prendre moi. Maurice qui m'amène dans la
Auf unserer Reise durch Inselparadiese landen wir jetzt auf Mauritius. Die Insel liegt mitten im Indischen Ozean. Mauritius, ein traumhaft schönes Stück Erde. 200 Kilometer weiter im Westen liegt La Réunion, dann kommt irgendwann Madagaskar. In alle anderen Richtungen kommt sehr, sehr lange nichts. Mauritius war unbewohnt, bis im Jahr 1505 zuerst Portugiesen kamen und einen Stützpunkt errichteten. Später übernahmen die Niederlande, 100 Jahre lang hatte Frankreich die Macht über die Insel und schließlich bis 1968 die Briten. Die kurze Zusammenfassung zeigt schon, wie die einmalige Bevölkerungsmischung von Mauritius zustande kommt. Denn letztlich sind alle auf der Insel Einwanderer. Die Franzosen haben die kreolische Sprache geprägt, mit den Briten sind viele Menschen aus Indien gekommen und mit egal welcher europäischen Macht Sklaven aus Westafrika und Madagaskar. Die Nachfahren all dieser Menschen leben auf Mauritius bis heute friedlich zusammen. Bernd-Uwe Gutknecht hat sich einen Traum erfüllt und ist nach Mauritius gereist. Er hat versucht, dort mehr zu erleben als nur, in Anführungszeichen, Traumstrände und tropisches Paradies. Er ist auf ein paar spannende Projekte gestoßen, die zeigen, dass der Tourismus für viele auf der Insel die einzige Perspektive ist.
Es ist einer dieser Küstenabschnitte im Norden von Mauritius, wo man als Besucher barfuß im weißen Sand steht, aufs Meer schaut und sich fragt, ob das alles echt ist. Kilometerweit Sand, Palmen und Meerwasser in allen möglichen Blautönen. In der Küche eines Strandhotels steht der 32-jährige Linden. Er trägt eine hohe weiße Kochmütze. Auf seiner weißen Schürze steht Sous-Chef, also zweiter Küchenchef. Mit seinem Team bereitet er gerade das Mittagsbuffet vor. Garnelen in Kokosmilch, Hühnchen in Tamarindensoße, Crème brûlée.
Ich arbeite seit 12 Jahren hier in Trouobisch.
Davor war Linden ohne Arbeit, ohne Ausbildung und ohne Hoffnung.
Mit 12 hatte ich die Schule abgebrochen, bin nur in der Straße herumgehangen.
Doch dann der Wendepunkt. Ein Mitarbeiter des Projekts PEG geht auf den Jungen zu. Es ist ein Projekt zur Arbeitsvermittlung an Jugendliche. Der Mitarbeiter gibt Linden neue Hoffnung. Er könne ihn im Tourismus vermitteln, auch ohne Schulabschluss, so wie 300 andere Jugendliche jedes Jahr.
Dann habe ich erst mal lesen und schreiben gelernt. Ich war ja Analphabet. Seitdem arbeite ich hier, habe geheiratet und mir sogar ein kleines Haus bauen können.
Es klingt nach einem dieser Jobmärchen, vom Tellerwäscher zum Millionär. Davon ist Linden weit entfernt. Aber das Projet Employabilité Jeune hat ihn aus dem sozialen Schlamassel gerettet. Für Linden war es damals wohl die letzte Chance.
Ich weiß nicht, wie und wo ich sonst geendet wäre. Jetzt bin ich zweiter Chefkoch in einem tollen Hotel. Meine Kumpels von damals schuften fast alle auf Baustellen. Sie freuen sich für mich, dass ich das alles geschafft habe. Am stolzesten ist meine Mutter. Sie spornt mich auch an, mich weiterzubilden und nicht stehen zu bleiben.
Koordiniert und finanziert wird das Projekt von einer mauritischen Stiftung. Die jungen Leute, die hier gefördert werden, kommen oft von der Straße. Sie müssen erst einmal Englisch und Französisch lernen und akademische, aber auch soziale Kompetenzen erwerben. Für viele Jugendliche eine harte Umstellung.
Jeder kann es schaffen, wenn er bereit ist zu kämpfen und zu lernen. Immer wenn Straßenkinder für einen Schnuppertag hier im Hotel sind, spreche ich eindringlich mit ihnen. Ich ermahne sie, dass sie das Leben ernsthaft angehen müssen und nicht nur in den Tag hineinleben dürfen.
In ihrer Ausbildung werden die Jugendlichen auch zu den Gefahren von Drogen, zu AIDS und anderen ansteckenden Krankheiten sowie Kleinkriminalität sensibilisiert. Nicht alle schaffen den Absprung. Etwa ein Viertel schmeißt nach einigen Wochen wieder hin. Linden tut alles dafür, dass seine eigenen Kinder erst gar nicht in prekäre Situationen kommen.
Ich bin ein sehr strenger Vater, kontrolliere immer die Schularbeiten meiner beiden Söhne. Und ich bringe sie neben der normalen Schule in die Sonntagsschule. Ich möchte unbedingt, dass sie nicht diesen langen Umweg gehen müssen wie ich.
Die Sandstrand-Idylle auf Mauritius trügt manchmal. Hinter der ersten Reihe Luxushotels sind hin und wieder ärmliche Siedlungen zu sehen. Die Schulabbrecher- und Arbeitslosenquote ist relativ hoch. Andererseits fehlt in vielen touristischen Betrieben Personal. Und genau da setzen die Gemeinschaftsprojekte von Stiftungen, NGOs, staatlichen Behörden und Hotels an. Am südwestlichen Ende der Insel, also weit weg von der Hauptstadt Port Louis, gab es früher für junge Leute ohne Zeugnis nur einfache Arbeit in Zuckerrohrfabriken. Die 19-jährige Anaïs kommt aus so einem Dorf. Bei einem Schnuppertag in einem Luxushotel hat sie einen guten Eindruck hinterlassen. Jetzt arbeitet sie an der Rezeption.
Am Anfang, als ich die reichen Hotelgäste gesehen habe und wie sie eingekauft haben, und auch heute noch, wenn ich sehe, wie viel sie ausgeben, ist das schon krass. Aber ich gewöhne mich daran. Es ist eine ganz andere Welt. Ich erinnere mich gut, als ich zum ersten Mal in unser 5-Sterne-Restaurant gegangen bin. Alleine das viele Besteck auf den Tischen. Eine Gabel für die Vorspeise, eine Gabel für die Hauptspeise, eine fürs Dessert. Sowas kannte ich ja nicht.
I didn't know anything about.
Zum Beispiel das Frühstücksbuffet. Das kostet am Tag so viel, wie ich für das Essen im gesamten Monat ausgebe.
Anaïs lebt, obwohl sie hier Arbeit gefunden hat, weiterhin bei ihrer Familie in einem Dorf im Hinterland. Das heißt, sie pendelt täglich zwischen Wellblechhütten und Luxussuiten. Am Anfang war das ein Kulturschock, sagt sie. Ihre Freunde und Nachbarn im Dorf fragen oft, wie die reichen Ausländer so ticken. Dann antworte sie, nur ganz selten benehme sich ein Tourist ihr gegenüber arrogant. Viele stellen sogar interessierte Fragen über ihre Familie und ihr Zuhause. Und auch Anais Anfangsnervosität ist verflogen.
Hier in der Rezeption mit Gästen aus aller Welt zu tun zu haben, macht richtig Spaß. Ich versetze mich immer in die Rolle des Hotelgasts. Wie möchte ich als Gast behandelt werden? Welchen Service möchte ich haben? Und so klappt das ganz gut. Und ich frage oft meine erfahrenen Kollegen, wie kann ich mich verbessern? Was muss ich tun, um vorwärts zu kommen? Wie kann ich Fehler vermeiden, die wir ja alle machen? Mein Ziel ist, ich möchte Hotelmanagerin werden.
Urlaub auf Mauritius ist wie in vielen anderen Ländern der südlichen Hemisphäre eine Gratwanderung. Einerseits die schönsten Wochen des Jahres genießen, andererseits nicht die Augen vor der Realität der Einheimischen verschließen. Wobei hier das Neben und Miteinander offensichtlich sehr gut klappt. Was sicher auch an den vielen Kooperationen zwischen touristischen Anbietern und den ländlichen Gemeinden liegt. Das Hotel, in dem Anais arbeitet, wird von Mauritianern betrieben. Nur 2 der 400 Mitarbeitenden sind nicht von hier. Die Sozialarbeiter gehen auch direkt auf die Menschen in den Dörfern zu. Sie organisieren Abendkurse, etwa IT-Schulungen für diejenigen, die keinen Zugang zu Computern haben, und fahren mit mobilen Büchereien durch die Dörfer. Nicht nur Straßenkinder werden so gefördert, sondern auch Menschen mit Handicap. Ein spezielles Resozialisierungsprogramm für ehemalige Straftäterinnen und Täter verschafft ihnen Jobs im Tourismus. Neben diesen offiziellen Initiativen helfen auch einfache Hotelangestellte, wie etwa Mauhini Porpo, eine Yogalehrerin.
In den letzten Jahren sind viele Eltern zu mir gekommen, weil ihre Kinder nicht richtig sprechen können, Probleme beim Gehen und anderen Bewegungen haben. Andere Kinder sind hyperaktiv und können sich nicht konzentrieren. Also habe ich angefangen, in den Schulen Yogakurse zu geben. Und es hilft enorm. Jetzt passen sie im Unterricht viel besser auf und laufen nicht mehr wild hin und her.
Die Gymnastik- und Yogakurse, die sie an den Schulen gibt, werden ihr bezahlt. Von ihrem Chef, dem Direktor des Hotels. Auch Mauhini stammt aus einfachen Verhältnissen, hat mit viel Fleiß Qualifikationen als Gesundheitstrainerin erarbeitet. Für sie ist klar, dass sie anderen helfen will.
Als ich hier im Hotel angefangen habe, sagte ich zum Direktor, ich kann nicht nur hier arbeiten. Ich will mit meiner Sozialarbeit weitermachen. In Schulen oder in Institutionen für Drogenabhängige. Und da war ich echt überrascht, dass er mein Engagement so unterstützt. Für mich ist Helfen die größte Befriedigung. Das ist wie Beten für mich, wie Gottesdienst. Wenn die anderen Menschen glücklich sind, bin ich auch glücklich.
Bambu, eine unscheinbare Kleinstadt im Inselinneren. Touristen verirren sich selten hierher. Sehenswürdigkeiten gibt's hier nicht wirklich. Wer Arbeit sucht, muss an die Strände oder in die Hauptstadt. Manchen Frauen bleibt nur Prostitution. Mehrere Dutzend Frauen haben aber in den vergangenen Jahren einen Ausweg gefunden. In der Werkstatt der Initiative Beautiful Local Hands. Hier lernen sie traditionelles mauritisches Kunsthandwerk. Sie fabrizieren Musikinstrumente aus Holz, Kleider und Textilien aus Leinen, Schmuck aus Muscheln, können kostenlos Arbeitsplatz, Werkzeug und Materialien benutzen. Die 34-jährige Florence bespannt gerade eine Ravan, eine Rahmentrommel mit gegerbtem Ziegenfell.
Ich bin seit circa 10 Jahren hier bei Beautiful Local Hands, habe 3 Kinder und bin alleinerziehend. Das hinzukriegen ist sehr schwierig. Früher habe ich meine Produkte daheim hergestellt und dann auf Märkten verkauft. Das hat aber so viel Zeit gekostet, dass ich mich nicht richtig um meine Kinder kümmern konnte. Hier kann ich mich auf meine künstlerische Arbeit konzentrieren und alles andere organisiert die Agentur für uns. Jetzt kriege ich alles gut unter einen Hut.
Die Frauen können ihr Kunsthandwerk auch in den Partnerhotels verkaufen. Manchmal führen sie an Kulturabenden den Gästen sogar ihre Handarbeit vor. Und Urlauber haben die Möglichkeit, die Werkstatt zu besuchen und mit den einheimischen Künstlerinnen ins Gespräch zu kommen. Angeblich haben einige so viele Töpferwaren und Textilien eingekauft, dass sie extra Gepäck aufgeben mussten. Schließlich sind alle Produkte hier handgemachte Unikate. Für alle ein Gewinn.
Dank meines Einkommens von hier konnte ich meinen Kindern die Schule bezahlen. Meine älteste Tochter hat gerade einen tollen Job in einem Hotel auf Réunion angefangen. Die meisten von den Frauen hier sind Mütter, die auf sich alleine gestellt sind. Und wenn wir dann noch merken, dass den Urlaubern aus aller Welt unsere Arbeit gefällt, gibt uns das zusätzlich Motivation.
Eine der Mitarbeiterinnen bei Beautiful Local Hands, Sophie Muffin, betont, dass es ihnen besonders wichtig sei, keinen Kitsch für Touristen herzustellen, sondern überliefertes Kunsthandwerk.
I think that it was always present, especially in the tourist industry. The Creole Mauritian culture has always been present.
Kreolische Handarbeit war immer präsent hier auf Mauritius. Allerdings hat sie sich verändert. Früher sollten unsere Arbeiten populär sein und Touristen gefallen. Wir haben Kunsthandwerk aus Indien oder Afrika kopiert. Heute ist das anders. Unsere Arbeit ist viel authentischer geworden. Wir besinnen uns auf die Kunst unserer Vorfahren. Und das teilen wir mit den Besuchern.
Wir versuchen, etwas authentisches mit den Touristen zu verkaufen.
Es sind viele Einzelschicksale, die man hier in den sozialen Einrichtungen trifft. Straßenkinder, Arbeitslose, alleinerziehende Frauen mit finanziellen Nöten. Natürlich nutzen nicht alle die Angebote. Viele kehren zurück in ihre prekären Umfelder. Aber Sophie ist sich sicher, je mehr einzelnen Menschen geholfen wird, umso mehr profitiert die ganze mauritische Gesellschaft.
Viele Leute sehen Mauritius nur als kleine Insel im Indischen Ozean. Und früher, wenn wir Touristen gesehen haben, dachten wir, oh, die sind was Besseres. Aber zuletzt haben wir es geschafft, stolz auf unsere Kultur zu sein, auf unser Wissen und was wir hier haben. Dadurch haben wir neues Selbstvertrauen entwickelt. Wir fühlen uns wertvoller und wir spüren, dass wir Teil der Welt sind und nicht nur ein Punkt im Ozean.
Ein Punkt im Ozean. Solange man von Europa aus dorthin reist, fehlt das Bewusstsein dafür meistens. Aber in Gesprächen mit Mauritiern, die man egal wo auf der Welt trifft, kommt dieses Thema ganz schnell. Wer die Insel verlassen will, wer etwas sehen will von der Welt, muss zwangsläufig in ein Flugzeug steigen. Und das ist sehr teuer. Die reichen Touristen kommen leicht auf die Insel, aber die ärmeren Einheimischen kommen nicht leicht runter. Gleich hören wir noch mehr über Mauritius im Gespräch mit Bernd-Uwe Gutknecht. Hier ist Musik, um die man auf Mauritius und Réunion nicht rumkommt. Sega, die Musik der Kreolen. Sklaven aus Afrika und Madagaskar haben mit dieser Musik einst gegen Unterdrückung und Verzweiflung angesungen. Heute gehört sie allen im Indischen Ozean. Siaka Zoom heißt die Band aus Mauritius und Baba, der Song. Baba!
Baba bonheur, après qui baba avec Michel les grands-pères pour veiller, madame la grand-mère pour guider. Aste la libe djegili ba vinense a tchak tchaké. Aste la libe djegili ba vi pour bito la misele. Mambo bébé djelili ki bise gone gili bébé à la. Baste la ki pour vin raconte moi d'histoire du baba la. Kete, baba te konfer, baba te konfer toi. Abon sa pa konnoni, sa même te konne toi.
Sie hören die Radioreisen hier auf Bayern 2 oder, wenn Sie wollen, auch jederzeit als Podcast in der ARD Audiothek. Mauritius ist heute eines unserer Traumziele in den Radioreisen. Eine tropische Insel im Indischen Ozean, die nicht nur Korallenriffe und Sandstrände bietet, Regenwald und zahlreiche endemische Tier- und Pflanzenarten, auch kulinarisch, musikalisch
und kulturell ist das Land enorm vielfältig. Bernd-Uwe Gutknecht, von dem wir gerade schon die Geschichte über die Sozialprojekte gehört haben, ist jetzt bei mir im Studio und ich möchte schon noch mehr wissen über Mauritius. Was fällt dir jetzt ganz spontan ein, wenn du an diese Reise zurückdenkst?
Die ganz vielen lachenden, lächelnden, freundlich grüßenden Menschen, Kinder, die mir in Dörfern zugewinkt haben oder zum Beispiel eine Gruppe Männer beim Cricket spielen, die haben mich spontan eingeladen, ein paar Cricket-Würfe auszuprobieren. Und sowas ist mir immer wieder passiert, zum Beispiel am Strand Le Morne. Da kam gerade ein junger Mauritier auf dem Bike an, hatte sein Surfbrett geschultert. Ich habe ihn ein bisschen neidisch angeschaut und schon waren wir im Gespräch.
We are in the kitesurf spot. It's Le Morne Beach. Le Morne Beach, you have Le Morne Village over there. It's a fisherman village.
Das ist unser Kitesurf Spot, Le Morne Beach. Dahinter ist Le Morne Village, ein kleines Fischerdorf mit 200 oder 300 Einwohnern. Das ist einer meiner Lieblingsorte. Hinterm Strand geht's direkt in die Berge. Da wandere ich oft oder im Hinterland rund um den Vulkankrater. Wandern, Kitesurfing, Radfahren, Schnorcheln, Tauchen, Fischen, Wasserski. Ich mache alles. Langweilig wird's hier nie.
You never get bored here.
Und dann hat der Biker-Surfer zum knapp 600 Meter hohen Berg hinter dem Strand gedeutet. Le Morne Brabant heißt der. Und er hat eine tragische Geschichte aus dem Jahr 1835. Das ist das Jahr, als die Sklaverei beendet wurde.
Slavery. There were slaves who were hiding there. And it was very dramatic.
In diesen Felsen haben sich Sklaven versteckt. Die Geschichte ist einfach dramatisch. Als einige Leute zu dem Versteck gingen, um ihnen die Nachricht zu überbringen, dass Sklaverei ab sofort verboten ist, haben sie das nicht geglaubt. Vielmehr dachten sie, dass sie wieder festgenommen werden sollten und haben sich zusammen in die Tiefe gestürzt. Jeden Februar gibt es einen Gedenktag. Das ist hier einzigartig.
National Heritage, which is kind of unique for the island.
Ja, das ist natürlich eine Sache, die ist eigentlich fast unglaublich, dass die Sklaverei noch nicht mal 100 Jahre abgeschafft ist. 89 Jahre, wenn ich gerade mal nachrechne. Kommt man mit diesem Thema Sklaverei und Folgen noch in Berührung auf Mauritius oder wird das eher totgeschwiegen?
Es war tatsächlich bis in die 1960er Jahre ein Tabuthema auf der Insel, aber das hat sich doch ziemlich geändert. Es gibt mehrere Museen, die die Sklaverei thematisieren, zum Beispiel das doch sehr eindrucksvolle Zuckermuseum in Pampelmus, eine ehemalige Zuckerfabrik, in der eben tausende Sklaven unter schlimmsten Bedingungen arbeiten mussten und wo auch viele gestorben sind. Und ein Relikt aus dieser düsteren Zeit ist zum kulturellen Erbe geworden. Egal, wo man sich auf Mauritius aufhält, an Sega kommt man nicht vorbei. Sega ist Musik und Tanz der Sklaven, war lange Zeit verboten. Ab Mitte des 20. Jahrhunderts wurde Sega in Hinterhöfen geprobt, wurde dann immer beliebter. Heute ist Sega die mauritische Musik, wird bei jeder Gelegenheit gespielt und getanzt. Hat aber noch heute einen sehr tiefgründigen Charakter. Diese Trommelwirbel, die stehen quasi für die Schläge, die die Sklaven abbekommen haben. Und der Tanz, der wirkt mal aggressiv, dann wendet er sich gegen die Kolonialherren, mal traurig, dann erzählt er tragische Schicksale. Die Musiker und die Tänzerinnen, die leben diese Rhythmen und die Emotionen sind in ihren Gesichtern, wie bei Michel, zu lesen.
Sega, ça mène nous vraie culture l'île Maurice. Ça mène nous racine.
Sega ist die wahre Kultur von Mauritius, sagt er, das sind unsere musikalischen Wurzeln. Michel treffe ich am Dinarubin-Strand, am südwestlichen Zipfel der Insel. Hier spielt er oft mit seiner Sega-Combo für Touristen und für Einheimische. Und nicht weit davon ist eben der Le Morne-Berg, dieser schaurige Sklavenberg.
Am Le Morne-Berg, dem Symbolberg unserer Vorfahren, wurden die Sklaven ausgepeitscht und geschlagen. Daraus wurde der Sega-Rhythmus. Er lädt zum Tanzen ein, aber er ist auch eine Botschaft. Unsere Vorfahren durften ja nicht über ihre Sorgen und Ängste sprechen, also haben sie sie in den Songtexten versteckt. Und das gebe ich weiter.
Ja. Und passend dazu ist auch die Sprache der Sklaven, das Mauricien, ein kreolischer Dialekt, inzwischen Schulfach geworden. Während der Kolonialzeit war es noch verboten.
Das ist alles sehr spannend. Auch die Sprache zeigt ja, wie auf Mauritius alles zusammengekommen ist. Aus allen Himmelsrichtungen sind Menschen auf diese Insel gekommen. Sehr, sehr viele Inder gibt es, auch Chinesen, Afrikaner vom Festland, Europäer. Ja,
und alle haben ihre Kultur, ihre Essgewohnheiten, ihre Musik und natürlich auch ihre Religion mitgebracht. Und besonders beeindruckend ist ein Besuch im größten Hindu-Tempel der Insel, dem Maheswaranath Mandir in Triolet. Er ist Lord Shiva gewidmet. Und zwischen Säulen, Statuen und Gebetsnischen können Besucher den Mönchen, Priestern und Gläubigen zusehen und hören.
Bernd Uwe, du bist ja auch quer über die Insel gefahren. Wie kann man sich da so am besten fortbewegen?
Ganz unterschiedlich. Wenn man selber fahren möchte, dann muss man den Linksverkehr bedenken. Da fühlen sich ja nicht alle wohl damit. Die Hauptstadt und die kleineren Städte und die Küstenorte sind ganz gut mit kleinen Bussen zu erreichen, die praktisch nichts kosten. Ich habe mir auch mal ein Mountainbike ausgeliehen, bin an der Küste entlang geradelt und ich habe auch eine geführte Wandertour mitgemacht, und zwar in Chamarelle im Südwesten, ein im wörtlichen Sinne schillernder Ort, weil die Erde dort aus vielen verschiedenen Farben besteht. Tourguide Sandia hat mal in Landsberg am Lech gelebt und spricht deshalb ziemlich gut Deutsch.
Wir sind jetzt bei der siebenfarbigen Erde in Chamarelle. Das ist ein geologisches Phänomen, das durch die Abtragung der Oberfläche entstanden ist. Und das sind so Vulkanerde bei verschiedenen Temperaturen ausgebrochen irgendwann, und deshalb hat es immer verschiedene Farben. Also rot, dunkelrot, braun, dunkelbraun, violett, so gelblich oder hellbraun. Das habe ich ja hier gesehen und dann habe ich meine Friseurin gesagt, die soll die gleiche Farbe machen wie die sieben verschiedenen Erde.
Und so hat Sandia auch ausgesehen, Strähnchen in allen möglichen Farbnuancen.
Sehr schöne Idee, sollte vielleicht auch mal probieren. Also auch die Landschaften im Hinterland haben richtig viel zu bieten auf Mauritius, nicht nur Strand und Palmen und Schnorcheln.
Ja, also so schön die Sandstrände sind, das wäre echt schade, sich diese Vielfalt auch an Pflanzen nicht anzuschauen. Ich war zum Beispiel wandern im Black River Gorge Nationalpark, wo es ganze Ebenholzbaumwälder gibt. Wunderschöne Bäume sind das. Ich war auch im Valle de Couleur, dem Tal der Farben. Dort kann man sich mit einer Zipline über dem Regenwald von Baumwipfel zu Baumwipfel schwingen, wie diese deutschen Urlauber.
Okay, now leave your hand. Yeah.
Super. Ja. Genial.
Ja, es ist so ein blitzartiges Glücksgefühl.
Und ich war auf einer der 49 vorgelagerten Inselchen rund um Mauritius auf Île aux Cygrettes, wo es ganz seltene Tiere gibt. Pinke Tauben. Die waren fast ausgestorben, wurden aber durch ein Projekt gerettet und jetzt leben wieder ein paar hundert Exemplare auf diesem Eiland.
Ja, das klingt wirklich nach einem fantastischen Programm für Reisende. Sieht man, trifft man auch Locals unterwegs?
Also Wandern ist kein Volkssport, das ist den Mauritiern, glaube ich, zu anstrengend. Die chillen lieber und sind eher am Wasser zu finden, am Strand, beim Surfen, beim Kitesurfen, beim Planschen. Um die Insel herum erstreckt sich ein großes Korallenriff, da kommen keine großen Fische durch und somit müssen Wasserratten keine Angst vor Haiangriffen haben. Statistisch gesehen ist es ja eh extrem unwahrscheinlich, aber ich bin doch etwas ruhiger im Meer geschwommen als an anderen Küsten.
Mauritius hat ja den Ruf, ein Urlaubsziel für Reiche zu sein. Es gibt sehr viele, sehr teure, richtige Luxushotels. Aber kann man da auch mit kleinem Budget Urlaub machen?
Ja, das geht ganz gut. Es gibt überall auf der Insel kleine Pensionen oder auch private Gästezimmer. Auf einer Internetplattform, die nur solche preiswerten Guesthouses vermittelt, kann man vorab ganz einfach buchen. Mit 40, 50 Euro pro Zimmer und Nacht kommt man gut hin. Und was das Essen angeht, ist Mauritius echt ein Paradies. Überall kleine chinesische Garküchen, indische Curry-Lokale, Kioske mit kreolischen Sachen. Da kannst du dich für ein paar Euro quasi durch die Kontinente futtern. Und ein super Tipp ist auch der Central Market in Port-Louis, wo mir Marktfrau Assyra ihre schönsten Früchte gezeigt hat.
Confiti papaya. Das ist Confiti papaya. Das ist Sabirendi. Aber
Papaya, Passionsfrucht, Limonen und natürlich Kokosnuss. Das Kokosfleisch trocknet sie in der Sonne und macht Chips zum Knabbern draus. Und das Kokoswasser, das wird zu vielen verschiedenen Drinks gemixt.
Oh ja, die kreolische Küche, das klingt absolut herrlich. Also es ist hier ein Wahnsinn. Allein diese Früchte, die man da auf Mauritius jeden Tag bekommt. Ich darf mitreden, weil ich war da mal vor vielen, vielen Jahren. Es ist ein Paradies, ja.
Ja, und man kann an vielen Orten kreolische Kochkurse machen. Zum Beispiel beim Chefkoch Morgun. Der hat eine offene Küche am wunderschönen Chandrani Beach. Da stehst du barfuß im Sand und schnippelst den Knoblauch fürs Curry.
For me, I really like the Mauritian curry. Because you can have all the taste that come in it. It's not just.
Ich liebe das spezielle Mauritius Curry, weil wir nicht nur mit Schärfe arbeiten, sondern mit vielen Gewürzen.
Coriander seed, we have curcuma, we have fennel, we have cumin.
Koriander, Kurkuma, Fenchel, Kumin, Pfeffer, Nelken. Und ganz wichtig, die Gewürze erst fein mahlen, dann anbraten.
When you grind it before you mix it, you have a different flavors.
Morogun ist auch so ein herzlicher Mauritier, verrät allen seine Kniffe in der Küche, zwingt einen fast, alle seine Soßen zu kosten. Und die beste Köchin der Insel ist für ihn natürlich seine Mutter.
The best training is at home with our mom. The best training I always say to all my team.
Das beste Training ist daheim bei der Mama. Ich sage immer, macht einfach das, was eure Mama daheim macht. Ich habe auch immer meine Mutter um Rat gefragt und das hat sie sehr gefreut. Meine ganze Familie, mein Bruder, meine Onkel, alle kochen gerne.
All the family, my brothers, my uncle, my mom, father, was everybody in the kitchen.
Und dann schaut der Chef aufs Meer hinaus, wo sich der Blue Bay Marine Park erstreckt. Ein Meeresschutzgebiet mit großer Biodiversität, einem geschützten Korallenriff und einem Strandabschnitt, an dem Meeres- und Karettschildkröten ihre Eier legen. Darauf einen Schluck mauritischen Rum.
Now it's a aged rum, Saint-Aubin Blanc. 3 years, you will get the bourbon taste.
Bernd-Uwe Gutknecht, vielen Dank für deine Reiseeindrücke aus Mauritius. Hast du jetzt noch einen Tipp für die beste Reisezeit, wenn man das mal wirklich ins Auge fassen würde?
Ich war im November dort, also zu Beginn des Sommers in Mauritius. Das war perfekt, nicht zu heiß, wenig Regen. Zwischen Dezember und März muss man auch mit sehr hohen Temperaturen oder auch mit Wirbelstürmen rechnen. Da können dann schon mal Straßen oder größere Flächen am Meer überschwemmt und gesperrt sein. Sehr angenehm ist der dortige Winter, also zwischen Mai und Oktober.
Und für alle, die nicht hinfliegen wollen, die können ja bei uns zuhören. Vielen Dank, Bernd Uwe.
Gerne.
Die nächste Musik bringt uns jetzt an unser nächstes Ziel, nämlich nach Mittelamerika. Dort begegnet uns gleich die Kultur der Garifunas. Auch an der Karibikküste haben sich nämlich die Völker vermischt. In diesem Fall waren das schon sehr frühe Menschen aus Westafrika, die der Sklaverei entkommen waren und die sich mit den Arawak, dem karibischen Ureinwohnervolk, vereint haben. Sofia Blanco ist eine der bekanntesten Garifuna-Sängerinnen. Dieses Lied ist auf dem ersten Album erschienen, auf dem ausschließlich Garifuna-Frauen auftreten. Hier ist Sofia Blanco aus Guatemala mit Yunduhabeyu. 2, die Radioreisen. Wir sind heute mal wirklich paradiesisch unterwegs, auf Inseln, von denen man auf jeden Fall träumen darf. Nach Mauritius geht's jetzt an die Karibikküste. Bei Karibik denken die meisten spontan an Kuba und Jamaika, San Lucia und Puerto Rico, nicht an Honduras, vor allem nicht als Urlaubsziel. Die politische Lage in Honduras ist schrecklich, das Gewaltniveau erschütternd, viele Menschen versuchen das Land zu verlassen, um den Banden- und Drogenkriegen zu entkommen. Der größte Teil der Bevölkerung lebt an oder unter der absoluten Armutsgrenze. Das alles muss man im Hinterkopf haben, wenn wir gleich in ein wahres Paradies reisen. Die Cayos Cochinos liegen an der Küste von Honduras im Karibischen Meer. Sie sind nicht nur wunderschön, sie bergen auch eine ganz besondere Kultur, die der Garifuna. Eine eigene Sprache, eigene Musik und Tänze und eine ganz besondere Geschichte eint die Garifuna an der Karibikküste. Erika Harzer und Karl-Heinz Steimann waren dort.
Langsam rollt unsere kleine Propellermaschine zu ihrer Zielposition. Wir sind in La Ceiba gelandet, einer Hafenstadt an der Karibikküste von Honduras. Die Reisenden drängeln sich zur Tür. Uns bringt die feuchte Hitze schon auf den kurzen Weg in die Gepäckhalle zum Schwitzen. La Ceiba mit seinen über 200.000 Einwohnern gilt in Honduras als lebensfrohe Stadt. Während der Osterwoche und auch während des Karnevals im August quillt sie über mit feiernden Menschen. Aber auch an normalen Tagen ist La Ceiba laut und hektisch. Von hier aus kann man schöne Ausflüge machen, zum Beispiel in den nahegelegenen Nationalpark Pico Bonito. Man kann mit einem kleinen Propellerflugzeug oder der Fähre zu den Bay Islands übersetzen. Roatán, Utila und Guanaja. Sie ziehen vor allem Taucher und Schnorchler an. Aber wir sind aus einem anderen Grund hier. Wir wollen eine ganz besondere Kultur kennenlernen. Die der Garifuna. Die Garifuna leben entlang der Küste in kleinen Dörfern und draußen auf den Cayos Cochinos, den Schweineinseln. Aber schon hier in La Ceiba stoßen wir auf erste Spuren.
La música ceibeña, como todos los ceibeños, una mezcolanza.
Die Musik aus La Ceiba ist, wie die Einwohner der Stadt, ein großer Mischmasch. Aber einige der hervorstechenden Rhythmen, vielleicht auch die charakteristischsten, sind die Rhythmen der Garifuna. Was ihn am meisten zum Selbstmusikmachen motivierte, erzählte Guillermo, waren die Trommeln der Garifuna.
Das ist Lastenia Anderson. Ihr Mann, Guillermo Anderson, der im August 2016 verstarb, war Musiker und einer der bekanntesten Künstler des Landes. Viele seiner Stücke spiegeln das Leben an der Küste wider und tragen Rhythmen der Garifunas in sich. Mi barca quedó atrapada en tu playa de sueños. Luego me ofreciste ser de tu paisaje dueño. Die Garifuna sind Angehörige einer ethnischen Minderheit, die sich Ende des 18. Jahrhunderts entlang des karibischen Küstenstreifens von Belize über Guatemala, Honduras, Nicaragua bis nach Costa Rica hin angesiedelt hat. Sie sind Nachfahren von aus Westafrika verschleppten Sklaven. 1635 erlitten zwei Sklavenschiffe auf der Karibikinsel St. Vincent Schiffbruch. Die Afrikaner waren plötzlich frei, siedelten sich auf St. Vincent an und vermischten sich mit den einheimischen Arawak. Das, so sagt die Überlieferung, waren die Anfänge der Garifuna. Ihre Sprache und Tänze, ihr Essen und ihre Musik wurden 2008 in die Liste des Weltkulturerbes der UNESCO aufgenommen. Doch das schützt die Garifuna weder vor Rassismus seitens der Mestizen, die rund 90% der honduranischen Bevölkerung bilden, noch davor, beraubt und von ihrem Land vertrieben zu werden. Zum Beispiel dann, wenn internationale Konsortien darauf touristische Großprojekte bauen oder wenn einheimische Großgrundbesitzer riesige Ölpalmfelder anlegen wollen. Die Küche von La Ceiba verdankt den Garifuna viele typische Gerichte, erzählt Lastenia Anderson.
Die Garifuna haben uns bei all den Gerichten beeinflusst, die wir mit Kokosmilch kochen. Viele Meeresfrüchte, zum Beispiel die Muschelsuppe mit Kokosmilch, ist für uns eine exzellente Mahlzeit. Alles, was aus dem Meer kommt, der frittierte Fisch.
Und noch eine Spezialität kommt angeblich aus La Ceiba. Die Baleadas. Tortillas gefüllt mit rotem Bohnenmus, Käse und saurer Sahne. Baleadas sind in ganz Honduras beliebt.
Wir haben hier auch die berühmte Baleada und wir behaupten, dass die von La Ceiba kommt. Vermutlich entstand sie entlang der Eisenbahnroute.
Mit der Eisenbahn wurden früher Bananen transportiert. Lastenia fährt mit uns zu den alten Schienen, die heute im Nirgendwo enden. Früher führten sie durch die Stadt, bis zur alten Mole hinunter, die immer noch leicht bröckelnd den Wellen trotzt. Auf den verlassenen Schienen stehen lauter kleine Verkaufsbuden.
Das sind die ersten Verkaufsbuden für Baleadas. Ursprünglich standen sie am Rand des Bahndamms. Die Verkäuferinnen warteten hier und wenn der Zug kam, rannten sie an ihm entlang, um ihre Baleadas zu verkaufen. Der Zug fährt nicht mehr und nun gibt es in La Ceiba das Projekt, daraus die Promenade der Baleada zu machen, alles etwas attraktiver zu gestalten und so aus der Geschichte Nutzen zu ziehen.
Es ist früher Morgen in Sambo Creek, dem wohl bekanntesten Garifuna-Dorf östlich von La Ceiba. Wir haben in einem der wenigen Hotels am Strand übernachtet und wollen weiter, mit dem Boot raus zu den Inseln. Unser Ziel sind die Cayos Cochinos, die Schweineinseln, etwa eine Stunde vor der Küste. Dazu gehören zwei Inseln mit bewaldeten Hügeln und 13 winzige Koralleninseln. Sie sind nicht mehr als Kleckse, die aus dem traumhaft schönen Meer herausragen. Unser Ziel ist Chachahuate, ein etwas breiterer Sandstreifen inmitten der kristallklaren Karibik. Dicht an dicht stehen hier die kleinen Häuschen der Bewohner. Früher waren es einfache Bambushütten. Seit ein paar Jahren sind die durch Steinhäuschen ersetzt worden, die den tropischen Stürmen besser trotzen. Über den Dächern aus getrockneten Palmenblättern ragen bunte Satellitenschüsseln gen Himmel. Der Anschluss der Garifunas an die moderne Welt. Von dem Treiben der Kinder abgesehen, wirkt das Leben eher behäbig, zeitlos.
Jeden Tag steht man eben auf, macht sein Grundstück sauber und danach wird gefrühstückt. So beginnt der Tag. Zu Mittag macht man das Mittagessen, isst wieder und abends dasselbe. Und an manchen Tagen wäscht man, an anderen nicht. Und wenn Touristen kommen, kümmert man sich um sie. Und so vergeht die Zeit.
Betty Jaime wird von allen nur Doña Betty genannt. Sie lebt schon ihr ganzes Leben auf Chachahuate. Ihr Mann ist Fischer, wie so ziemlich alle Garifuna. 9 Kinder hat sie großgezogen. Der Jüngste wird ab diesem Jahr zu Verwandten aufs Festland ziehen, um dort die Oberschule zu besuchen. Viele der älteren Menschen auf der Insel unterhalten sich auf Garifuna. Die Sprache besteht aus Elementen der indigenen arawakischen Sprache, aus karibischen Sprachen, aber auch französische, englische und spanische Wörter finden sich in Garifuna. Die jüngeren Garifuna sprechen kaum noch die traditionelle Sprache. Sie wollen neben Spanisch, der offiziellen Sprache des Landes, lieber Englisch lernen, erzählt Pedrito, Betty Jaimes jüngster Sohn. An diesem Tag wartet Doña Betty auf Boote mit Tagestouristen, die entweder direkt bei ihr oder in der gemeinsam betriebenen kommunalen Kantine ihr Mittagessen bestellen. Vor ihrem kleinen Haus steht ein offener Holzherd. Die Glut treibt ihr Schweißperlen auf die Stirn. Dazu die karibische Hitze. Frisch gefangener Fisch, den sie beim Nachbarn gekauft hat, brutzelt in der Pfanne. Dazu gibt es frittierte Kochbananen und ein Mix aus Reis, roten Bohnen und Kokosmus. Doña Betty möchte nirgendwo sonst auf der Welt leben als hier, auf Chachahuate.
Der herausragendste Ort in unserem ganzen Land, ohne Verbrechen, ohne Diebe, ohne all sowas, das sind die Cayos Cochinos. Wir hören die Nachrichten aus der ganzen Welt. Wir haben Radio und auch Fernsehen. Aber hier von den Cayos Cochinos werden Sie nie hören, dass da jemand ermordet oder beschimpft wurde. Nichts davon. Hier auf den Cayos Cochinos können Sie in einer Hängematte im Freien schlafen und nichts passiert.
Aber die moderne Welt erreicht langsam auch die Cayos Cochinos. Auf der Nachbarinsel haben sich reiche Ausländer eine Luxusvilla mit Privatstrand gebaut. Einige solcher Anlagen gibt es auch auf der größten Insel, dem Cayo Mayor, inmitten des Naturschutzgebietes. Außerdem haben wir bei der Überfahrt auf einer der Koralleninseln ein paar Menschen gesehen. Dort wird eine Reality-Show gefilmt, erklärt uns der Bootsführer, und zwar regelmäßig, 2 bis 3 Mal im Jahr. Marcio Aron ist Biologe und leitet die Honduran Coral Reef Foundation. Die Stiftung soll das Meeresschutzgebiet erforschen und schützen. Die Cayos Cochinos liegen inmitten des mittelamerikanischen Riffs, des weltweit zweitgrößten nach dem Great Barrier Reef. Jeder Tourist, der auf die Schweineinseln fährt, bekommt auf Cayo Menor einen kurzen Vortrag zu den Besonderheiten des Archipels und bezahlt eine Art Schutzgebühr.
Die Cayos Cochinos sind nicht nur landschaftlich sehr interessant. Die Touristen kommen auch hierher, um die Strände und die Korallenriffe kennenzulernen. Das Ökosystem der Riffe hat mit die höchste Artenvielfalt der Welt, ist aber auch sehr verwundbar. Dann kommen die Leute auch, um Tiere zu sehen, die nur hier heimisch sind.
Wir machen noch einen kleinen Abstecher auf die größte Insel, den Cayo Mayor. In einer kleinen Bucht liegt das Garifuna-Dörfchen East End. Wenige Häuser, eine kleine Grundschule und eine kommunale Herberge. Francisco Velázquez ist Lehrer an der Schule, der einzige für 6 Klassen. Gerade säubern die Schüler das Gelände von Laub und Müll. Auch Francisco ist Garifuna. Er erlebt immer wieder, dass seine Schüler nicht dieselben Chancen bekommen wie andere Kinder.
Die Diskriminierung findet nicht direkt statt. Sie sagen nicht direkt zu mir, das ist wegen deiner Hautfarbe. Nein, es läuft vielmehr über die Chancen, die du erhältst. Und das sind recht wenige. Du bekommst zum Beispiel den Job nicht, obwohl du alle Fähigkeiten dafür besitzt, weil du Garifuna bist oder auch einer anderen indigenen Rasse angehörst.
Keine Rolle zu spielen in der gesellschaftlichen Debatte, das zeigt sich für Francisco auch darin, wie wenig die Regierung für die Cayos Cochinos tut.
Die Cayos Cochinos sind definitiv vergessene Orte. Hier sieht man nichts, das durch die Zentralregierung als Projekt angeschoben würde. Außer der Schule gibt es nichts, wo wir sagen könnten, das passiert dank der Regierung.
Vielleicht setzen auch deshalb viele Garifuna auf den Tourismus als wichtige Einnahmequelle für die Zukunft. Immer wenn auf der Nachbarinsel Roatán eines der großen Kreuzfahrtschiffe anlegt, begrüßen sie mit ihrer Musik und ihren Tänzen die Passagiere. Vor allem der Punta, ein Fruchtbarkeitstanz, wird den Touristen gerne als exotischer, erotischer Tanz präsentiert. Aber auch der Totentanz oder der Yankunu, bei dem die Männer Masken und die Frauen ihre traditionellen Kleidungsstücke tragen. Und auch wenn es leicht kitschig aussieht und nicht besonders authentisch, wie sie hier vor den Kreuzfahrttouristen zu Trommelklängen tanzen, so zeigen die Garifuna doch auch einen Teil ihrer überlieferten Tradition. Einer einmaligen Kultur, in der sich, wie kaum woanders, Elemente 2 Kontinente aus Karibik und Westafrika miteinander verwoben haben.
Musik.
Wir kommen jetzt wieder zurück nach Hause aus paradiesischen Inselwelten, die wirklich traumhaft schön sind, aber dann doch auch immer einige Probleme im Nacken haben. So weit gereist sind wir lange nicht mehr in den Radioreisen, aber weite Reisen bringen doch viel für die Horizonterweiterung, auch wenn man nur davon träumt. Handwerk auf Mauritius, Garifuna und Cayos Cochinos, das gibt's nicht vor der Haustür. Inseln im Paradies, Karibik und Indischer Ozean, das erzeugt eindeutig Fernweh. Wenn es gestillt werden soll, einfach den Radioreisen-Podcast holen, das hilft auf jeden Fall weiter. Zu finden sind wir in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren, streamen, schmökern, ganz nach Bedarf. Ich denke nach dieser Sendung jedenfalls an Jean-Marc, den ich vor vielen Jahren auf Mauritius kennengelernt habe und der einer der besten Menschen ist, denen ich jemals begegnet bin. Er hat mich und meine Familie beschenkt, obwohl wir doch so viel mehr Wohlstand nicht nur im Gepäck hatten als er. Danke dafür, merci Jean-Marc. Am Mikrofon war Bärbel Wossack.